Mein Ohr hing dicht am Radio, wenn ich montags die Schlager der Woche im Rias hörte, denn weder meine Oma noch meine Eltern wollten mithören. 13 Jahre war ich, als mich die Nummer 2 besonders elektrisierte. Ein unverschämt harter und zugleich unerhört melodischer Klang, englischer Chorgesang, in dem ich auch Frauenstimme vermutete. Erwartungsgemäß lag I Want to Hold Your Hand in der nächsten Woche auf Platz 1. Das sei die Revolution in der Musik, sagte ich zu meiner Schulfreundin Barbara per Telefon. Ihre Eltern waren im englischen Exil gewesen, englische Angelegenheiten waren ihr daher recht vertraut und sie bestätigte sofort, ja natürlich, das sind doch die berühmten Beatles, tolle 4 Jungs und so wahnsinnig hübsch. Ihre England-Connections funktionierten so gut, dass sie bald viele Beatles-Platten hatte und ihren Freundinnen Beatles-Fotos schenken konnte. Porträts der Pilzköpfe hingen im DIN A4-Format über meinem Bett. Das entsprach etwa der Lebendgröße und meine Mutter behauptete, sich zu erschrecken, wenn sie in mein Zimmer trat. Barbara war in Paul McCartney verknallt und teilte ihren 3 Freundinnen autoritär jeweils einen anderen Beatle zu. Auch ich hätte gerne Paul bevorzugt, musste aber mit George Harrison Vorlieb nehmen. Vera wurde Ringo Starr zugeteilt und Birgit bekam John Lennon. Wenn ich zu einer Party ging, lieh mir Barbara großzügig ihre Platten aus. Die Beatles veränderten sogar das Tanzen. Hatte der Twist noch ein charakteristisches Bild abgegeben, das man ein bisschen üben musste, herrschte jetzt vollkommene Freiheit. Man zuckte einfach im Rhythmus, wie es einem gerade passte. Unsere Beatlemania war noch frisch, als wir zu einer Party zu Thomas Naczynski eingeladen wurden, dem Sohn des bekannten Schlagerkomponisten Gerd Naczynski. Thomas überraschte uns mit einem Kellerkonzert seiner kurz zuvor gegründeten Band, die Team 4 hieß. Erstaunlicherweise präsentierten 3 der Jungen elektrische Gitarren. Wo hatten sie die bloß her? Ein 4. saß hinter dem Schlagzeug. Sie spielten und sangen mehrere Beatles-Titel, was in dem kleinen Raum einen ebenso grandiosen wie ohrenbetäubenden Lärm machte. Der steigerte sich noch, als die wild tanzende Partygesellschaft plötzlich grell zu schreien begann, wie man es von Fernsehbildern des englischen Mädchenpublikums her kannte. Einige Zeit gehörte ich zum engeren Fanclub von Team 4, das bei Veranstaltungen 60% deutsche Eigenproduktion vortrug, wie es die Kulturbürokratie vorgab. Da Walter Ulbricht geäußert hatte, dem Yeah, Yeah, Yeah der Beatles nichts abzugewinnen, dauerte es bis 1965, dass die DDR eine Beatles-Langspielplatte herausbrachte. Unter der Patina des bereits historischen aktiviert jeder heute erklingende Beatles-Song noch den alten Zauber. Das war schon ganz, ganz große Kunst. Und der ungeheure Spaß, den sie selber beim Spielen hatten, war nicht gespielt. Selbst in der hysterischen Enthemmung der Fans, die ich nicht schönreden will, steckte womöglich ein Stück Emanzipation. Auch Sexualität für alle lag im fordistischen Geschenkkorb des Anything Goes. Das große zweibändige Kommentarwerk, das Paul McCartney unter dem Titel Lyrics jetzt zu 154 seiner Songs abgeliefert hat, bringt es bezüglich Girls School von 1977 auf den Punkt. Als Teenager hatten wir es nicht leicht gehabt, an Mädchen heranzukommen. Als die Pille auf den Markt kam, brach natürlich die Hölle los. Oder vielleicht auch der Himmel? Ich bin froh, dass es diesen ungeheuerlichen Teil meines Lebens gab. Als ich den Song schrieb, war ich natürlich längst viel gesetzter geworden, hatte eine Familie und konzentrierte mich inzwischen auf andere Dinge. In ihrer wilden Zeit blieben auch die anderen Beatles nicht stecken, sondern wurden zu tieferen und längeren Bindungen fähig. Tiefere Bindungen hatten die 4 auch untereinander, ungeachtet der bekannten und, so schreibt McCartney öffentlich, stark aufgebauschten Reibereien und Zwiste, die 1970 zum Bersten der Band beitrugen. Hätten sie damals nur kommerziell gedacht, hätten sie die bisherige Erfolgsmasche verstetigt. Das hätte sie aber wie Elvis Presley in fatale Dekadenz geführt. Obwohl sie gegen den alten Schlagerkitsch neue Maßstäbe gesetzt hatten, sei es nun auch ein Befreiungsschlag gewesen, dass Lennon nicht mehr Kitsch für schreiende Mädchen produzieren wollte. Im Zuge der Auflösung gab es Streit und Prozesse um Geld. Dennoch haben die Beatles später immer wieder mal zusammengearbeitet, einander geholfen und kamen sich menschlich wieder nah. In ihren Solokarrieren konnten sie stärkere eigene Profile entwickeln. Inspirationen aus dem realen Leben verwandelten sich in hochtönenden, manchmal surrealen Sprachbruch. Oder man griff eine von Ringos Sprachunfällen auf. Wer hätte gedacht, dass die verdrehte Formulierung A Hard Day's Night ein Versprecher von Ringo war? Oder Lovell Rita, eine echte Politesse, die ich gegenüber der chinesischen Botschaft am Portland Place gesehen habe. Dass ich ohne Hurricane Bob und einen Stromausfall auf Long Island vielleicht niemals Calico Skies geschrieben hätte. Oder dass Do It Now ein Spruch meines Vaters war, wenn er meinen Bruder und mich auf die Straße geschickt hat, damit wir Pferdeäpfel auflesen. Sie dienten als Dünger für den Garten. Geht man unverkrampft an Songschreiben, meinte McCartney, wenn es sich von alleine ergibt, fließt ein gewisser Spaß ein in das, was man schreibt. Das hat eine gewisse Magie. So vieles, was wir gemacht haben, ist eher aus einem tiefen Staunen heraus entstanden und nicht aufgrund von erworbenen Kenntnissen. In diesen zwei Prachtbänden mit vielen Fotos erzählt McCartney viel kaum oder gar nicht Bekanntes über Entstehung und Weiterleben seiner Songs. Faksimiles der Handschriften verströmen Auratisches auch in der Reproduktion. Paul McCartney, Lyrics. Herausgeber Paul Muldoon, Übersetzung Conny Lösch. C.H. Beck, 2021, mit 912 Seiten, ca. 647 Abbildungen und Kosten 78 €.